Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Aristoteles oder Kant, Hegel oder Descartes, Leibniz oder Wittgenstein. Das sind die gängigen Namen, die europäische Philosophiegeschichte geschrieben haben. Die Philosophie an den deutschen Universitäten beschränkt sich heute weitgehend auf europäische Denktraditionen. Dabei gibt es auch eine sehr spannende außereuropäische Philosophiegeschichte. Die nimmt jetzt ein Forschungsprojekt an der Universität Hildesheim in ihren Fokus. Was sich da für neue Horizonte eröffnen, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Rolf Elberfeld gesprochen, dem Leiter des Forschungsprojektes zur globalen Philosophiegeschichte, und ihn zunächst gefragt, in welchem Forschungskontext es steht.
Ich arbeite seit vielen Jahren in dem Bereich interkulturelle Philosophie. Und inzwischen wird immer deutlicher, dass der gegenwärtige Kanon der Philosophie, der an Universitäten unterrichtet wird, nicht mehr ausreicht, um die globalen Diskussionen in der Philosophie darzustellen. Das heißt, die Philosophie wird in China anders betrieben, in Japan, in arabischen Ländern, in Russland, Nordamerika, Lateinamerika und Afrika, jeweils auch an Universitäten anders betrieben. Und es geht jetzt zunächst einmal darum, zu sondieren, welche Bilder von der Geschichte der Philosophie in diesen verschiedenen Bereichen bisher erzeugt wurden, um dann eben feststellen zu können, wie wir unser Programm auch in der Philosophie dann ändern müssen, um diesen globalen Diskussionen gerecht zu werden.
Warum ist es so wichtig, diese verschiedenen Bilder, diese Verflechtungsgeschichten des Denkens aufzuspüren?
Die ältere Geschichtsschreibung sowohl in der Philosophie, aber auch in der Geschichtswissenschaft war eurozentrisch. Und diese Art von Eurozentrismus ist, glaube ich, an ein Ende gekommen. Wir müssen uns den globalen Verflechtungen auch in den Denkgeschichten stellen und diese eben in unser Bild integrieren und damit eben auch Dialogmöglichkeiten eröffnen, die dann im Rahmen der Philosophie, aber auch darüber hinaus über das, was Gerechtigkeit bedeutet, was Menschsein bedeutet, was Toleranz bedeutet, um diese Diskussion dann mit den unterschiedlichen größeren Traditionszusammenhängen führen zu können.
Warum und mit welchen Folgen wurde denn überhaupt die europäisch-nordamerikanische Philosophie zum Paradigma des Philosophierens erhoben?
Ja, das war zunächst einfach der erste große Impuls, auch im 18. und 19. Jahrhundert, eine Geschichte der Philosophie zu schreiben, und zwar dann damals aus kantischer Perspektive mit einem bestimmten wissenschaftlichen Anspruch, der von den damaligen Philosophen postuliert wurde. Dabei wurden aber auch sozusagen Gebiete der europäischen Philosophie an die Seite gestellt, wie zum Beispiel die mittelalterliche Philosophie, die nach den damaligen Bildern eben weniger wichtig sei, weil sie mit Religion zu tun habe. Und diese Entwicklung des 19. Jahrhunderts hat sich ins 20. Jahrhundert fortgetragen, vor allen Dingen in den europäischen Philosophiegeschichtsschreibungen. Und man hat, wenn überhaupt, noch ein wenig Indien und China mit einbezogen und alles andere einfach ausgeblendet. Obwohl, und das ist das Interessante, es auch Geschichten der Philosophie von den Philologien, also von den Fächern, die die einzelnen Sprachen betrieben, wie Chinesisch, Japanisch, Arabisch, Hebräisch, diese Philologien haben auch Geschichten der Philosophie zur chinesischen Philosophie, zur indischen Philosophie und so weiter geschrieben. Und dieses Wissen, was in den verschiedenen Fächern auch bereits entstanden ist, muss in das große Bild der Fachphilosophie integriert werden. Und das ist eben ein Anliegen des Projektes. Wir arbeiten derzeit in unserem Projekt in 14 verschiedenen Sprachen. Und man muss eben auch als Philosophierender über seinen Tellerrand hinausblicken und zunächst einmal anerkennen, dass man das auf keinen Fall alleine machen kann, sondern nur in Kooperation mit anderen Philosophierenden. Und hierfür sind eben in meiner persönlichen Laufbahn die Weltkongresse für Philosophie dann von zentraler Bedeutung gewesen. Als ich vor gut 20 Jahren zum ersten Mal in Boston, in den USA, auf dem Weltkongress für Philosophie war, habe ich Menschen aus allen Traditionen gesehen, die philosophierend miteinander im Gespräch waren. Und da ist mir das immer klarer geworden, dass der globale Diskurs beobachtet werden muss, konzeptionalisiert worden ist, was auf den Weltkongressen selbst auch nicht geschehen ist.
Das heißt, es gibt auch bestimmte blinde Flecken in der europäischen Philosophie, die Sie unter anderem mit Ihrem Forschungsprojekt schließen möchten.
Genau. Zunächst einmal ist einer der großen blinden Flecken der europäischen auch Philosophiegeschichtsschreibung der, dass eben seit dem 19. Jahrhundert sukzessive die anderen Traditionen weggelassen wurden. Eine wichtige Tradition, die man einfach nicht so stark beachtet hat, war zum Beispiel die arabische Tradition der Philosophie. Heute weiß man, dass die arabische Philosophie eine ganz wichtige Rolle innerhalb der europäischen Philosophie gespielt hat, nämlich nicht nur als Übertragung der griechischen Texte, vor allen Dingen des Aristoteles, ins Lateinische. Sie wurden erst vom Griechischen, dann ins Arabische und dann ins Lateinische übersetzt, sondern auch als Gedankenanreger für Größen wie Thomas von Aquin, Albertus Magnus oder auch Meister Eckhart. Das heißt, die arabische Philosophie ist ein integraler Bestandteil auch der europäischen Philosophie, bildet aber zugleich auch eine ganz eigenständige Philosophietradition, worin wiederum die europäische Philosophie ein Bestandteil ist der Gedankenentwicklung.
Inwieweit versucht man dabei auch, den außereuropäischen Bereich so weit auszudehnen, dass man guckt, was war in Afrika zum Beispiel, in anderen Staaten, in anderen Ländern, Kontinenten, die teilweise durchaus ja auch durch die kolonialen Verflechtungen vielleicht ein europäisch zentriertes Philosophie-Geschichtsbild hatten.
Vor allen Dingen auch afrikanische Philosophie und lateinamerikanische Philosophie bilden einen Schwerpunkt. Man versucht Menschen, die sogenannten auch Weisen, in den Kulturen zu interviewen, um Spruchweisheiten auszuwerten in philosophischer Hinsicht. Das alles ist nicht unumstritten, sondern es wird vielfältig diskutiert. Aber genau das ist das Thema. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit diesen Themen umgehen, die gewisserweise häufig von vornherein ausgeschlossen werden aus der Philosophie? Das andere ist eben, die Perspektive des Postkolonialismus ist häufig von Theoretikern und Theoretikerinnen aus Indien, aus Afrika oder Lateinamerika, die teilweise in den USA oder England arbeiten, entwickelt worden. Und das heißt, diese Beiträge zur postkolonial orientierten Philosophie sind wesentlich eben auch dafür wiederum bestimmte blinde Flecken auch in der politischen Auswirkung bestimmter Philosophien zu untersuchen.
Geht man dabei überhaupt von einem einheitlichen Philosophiebegriff aus?
Der Philosophiebegriff selbst war auch in Europa noch nie einheitlich. Es gab immer verschiedene Verwendungsweisen für das, was unter dem Wort Philosophie verstanden wurde. Auf der einen Seite haben griechische Philosophen das Wort Philosophie mit dem Wissen verbunden, mit bestimmten Einsicht in Ideen, aber auch Einsicht in ganz bestimmte metaphysische Strukturen. Aber auf der anderen Seite haben sie auch gesagt, philosophieren bedeutet sterben lernen. Das heißt, philosophieren ist auch ein existenzieller Akt, in dem man sich auseinandersetzt mit der eigenen Sterblichkeit und dem eigenen Tod. Und da sieht man, wie bereits innerhalb Europas der Philosophiebegriff selbst sehr weit auseinandergeht. Ich glaube, es ist wichtig, nicht schon einen fertigen Philosophiebegriff vorauszusetzen, sondern in Offenheit zunächst einmal zu suchen, welche Reflexionsanstrengungen liegen vor, welche Angebote, das Menschsein zu denken und das Mensch- und Weltsein zu denken, liegen vor in den verschiedenen Traditionen.